Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende.
Dieser Ansatz, dass man tatsächlich Gewinne absichert, indem man einen Teil verkauft, das denke ich ist wirklich der goldene Mittelweg, wenn man vor der Frage steht, was soll ich jetzt machen? Ich habe ja so viel Gewinn. Manche sind dann zu zögerlich, haben sie einfach den Punkt völlig verpasst. Dann ist man hinterher natürlich frustriert, wenn alle Gewinne wieder wegschmelzen.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich wieder das große Vergnügen, mit Uwe Sander zu sprechen, der ja inzwischen schon Stammgast bei uns ist. Und lieber Uwe, damit bist du eine der ganz wenigen männlichen Auserwählten, die es in diesen Podcast geschafft haben. Und Uwe ist natürlich nicht irgendwer, sondern er ist der Sohn der legendären Börsenmillionärin Beate Sander. Zur Erinnerung, für diejenigen, die das nicht mehr so auf dem Schirm haben, die Beate hatte aus 30.000 Euro Anfangsvolumen über einen Zeitraum von 20 Jahren 2 Millionen oder weit über 2 Millionen Euro Volumen angehäuft mit ihren Aktieninvestments und vor allen Dingen mit der von ihr speziell entwickelten Hochtief-Mut-Strategie. Wir haben mehrere Podcasts mit Beate Sander gemacht. Es gibt auch Videos dazu. Wer sich das anhören und nochmal nachschauen möchte, kann das gerne tun. Einfach mal durch unsere Liste scrollen. Nun ist Beate ja leider vor einem guten Jahr verstorben und Uwe setzt ihr ja Lebenswerk, sage ich mal, fort. Und wir sprechen dann mit dir heute darüber, wie dein Depot, das du jetzt führst, im letzten Jahr gelaufen ist und was du für das kommende Jahr erwartest. Jetzt erstmal ganz offiziell. Hallo, lieber Uwe. Welcome back.
Ja, hallo, freut mich auch sehr, hier zu sein. Und genau, ich habe ja einen Teil des Depots übernommen von Beate Sander. Viel wichtiger war natürlich als der materielle Inhalt die ganzen Ideen und Strategien, die sie ja auch an mich weitervermitteln konnte. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt nicht diese 2 Millionen, ich bin gar kein Millionär. Beate hatte nicht nur das Depot sehr breit gestreut, sondern sie hat sich auch beim Nachlass Gedanken gemacht, dass jetzt keiner zu viel bekommen soll und hat deswegen mehr als ein Dutzend Personen eben auch in ihrem Nachlass bedacht.
Ja, ich glaube, man muss dich gar nicht rechtfertigen, dass du jetzt nicht einfacher Millionär geworden bist, weil du das Erbe nicht nur mit deiner Tochter, deiner Schwester geteilt hast, sondern eben noch mit vielen anderen. Das ehrt dich natürlich und zeigt auch ganz viel über deine Arbeitsweise und deine Intentionen aus, ne? Wie ich auch immer sage, Geld ist wichtig, aber es ist nicht alles. Und ich glaube, du machst das auch mit sehr viel Spaß und Engagement. Hast ja auch deinen Job damals als Professor oder an der Hochschule aufgegeben, um dich deiner Leidenschaft quasi heute ganztags zu widmen.
Ja, Professor war ich zwar nicht, also Diplompädagoge, aber Lehrbeauftragter und abgeordneter Realschullehrer an der Pädagogischen Hochschule. Und da bin ich jetzt eben als Honorarkraft jetzt im Bereich Wirtschaftswissenschaften weiter tätig, aber eben freiberuflich sozusagen und unabhängig. Und das ist tatsächlich etwas, was ich als ein sehr, sehr hohes Gut auch zu schätzen weiß.
Ja. Ist ja ein Privileg. Und jetzt lehrst du weiter, nur in anderer Form. Und darüber sprechen wir jetzt mal. 2021 ist ja für die meisten Anlegerinnen, insofern wir natürlich alle investiert waren, und das war ich und viele unserer Hörerinnen, mit wenigen Ausnahmen ist das ja sehr, sehr gut gelaufen an der Börse. Erzähl mal, wie war es mit deinem Depot über das Jahr hinweg, das letzte Jahr hinweg betrachtet? So, wie viel Performance gab es? Was hat gut performt? Was war irgendwie nicht so dolle? Share doch mal deine Insights da mit uns.
Ja, genau, also das muss man natürlich sehr differenziert betrachten. Im Großen und Ganzen war das Jahr wirklich gut. Ich hatte im Depot selber 17% Renditezuwachs. Da ist bereits auch schon eingepreist, dass ich ja einige Aktien, zum Beispiel Impfstoffaktien, nach hohen Gewinnen teilverkauft habe, um eben Gewinne abzusichern. Diese musste ich dann auch wieder versteuern. Und ich habe jetzt also nach Steuerabzug komme ich auf diese 17%. Wenn ich jetzt den gesamten Zeitraum noch nehme, weil ja auch der Oktober und vor allem dann der Dezember 2021 nach der US-Wahl und den ganzen Auf und Abs dort letztlich auch sehr gut schon gelaufen ist, sind es dann seit Oktober 21 insgesamt sogar 28% Wertzuwachs. Und die hätte ich beispielsweise ja nicht gehabt, wenn ich das Depot damals verkauft hätte und gesagt hätte, okay, schönes Geld schiebe ich mal aufs Konto, dann bin ich aus der Nummer raus. Wie du schon gesagt hast, das Wichtigste war, dass man überhaupt investiert bleibt, um eben an diesen langfristigen Aufschwüngen auch teilhaben zu können.
Gut, 17% nach Steuern. Ich würde mal sagen, das ist ja schon eine sehr gute Rendite über ein Jahr hinweg betrachtet. Man kann ja nicht nur auf einen Highflyer gucken, ne, sondern gibt ja mehrere. Und wir würden jetzt sagen mal so Total Return, ja, von deinem Gesamtportfolio. Und was hast du jetzt so, was waren so Einzeltitel, die besonders gut waren oder wo du gesagt hast, da warst du enttäuscht von? Also Biontech hast du schon erwähnt, beides. Ich glaube, da waren wir alle happy, ja?
Ja, genau, also die Impfstoffe waren natürlich mega, der hat mir auch sehr reichhaltig zugekauft. Eigentlich bin ich gar kein Trendkäufer, ich will eigentlich nur Aktien im Depot sehen, die langfristig auch eine Rendite versprechen und die eben auch substanzstark sind, und Biontech war ja ein sehr junges Unternehmen, aber es war einfach abzusehen, sage ich, in dem Bereich. Und bei BioNTech und Moderna habe ich es dann eben so gemacht, dass ich bei der Verdopplung eben Teilverkäufe gemacht habe, bei BioNTech noch stärker, da hatte ich auch noch mehr Aktien, weil eben BioNTech, wie gesagt, noch weniger anderen Hintergrund hat. Es gab aber jetzt auch andere Aktien, die sich im Kurs 2021 verdoppelt haben. Natürlich sind wir im Chip-Bereich unterwegs. Wir haben ja im Depot, waren bereits schon einige Nvidia-Aktien, AMD, habe ich mich sehr drüber gefreut, über die Kurszuwächse auch. Dann ein bisschen was abgesichert mit Teilverkäufen. Bei Eckert und Ziegler noch ein bisschen stärker. Da geht es um Strahlenmedizin, Krebstherapie. Die konnten 2021 auch noch sehr stark zulegen. Und dann gab es aber auch schön hier aus dem nachhaltigen Nebenwertebereich eine Aktie, die mich sehr gefreut hat. Es war ÖkoWorld, also ist eigentlich aus dem Frankfurter Scale-Index, kennt gar nicht wirklich so jeder, obwohl die schon, ja, die sind eigentlich fast sowas wie die Vorreiter im Bereich ökologischer Geldanlage. Die machen schon seit 25 Jahren Fonds, zum Beispiel so ein ÖkoWorld, ÖkoVision-Fonds. Den habe ich allerdings nicht, der wäre mir jetzt wieder ein bisschen zu teuer. Ich bin da jetzt schon jemand, der auch genau auf die Gesamtgebührenquote guckt. Aber wie gesagt, profitiert natürlich jetzt so eine ökologisch ausgerichtete Bank oder so ein ökologisch ausgerichteter Finanzdienstleister von dem stärkeren Nachfrage nach eben nachhaltigen Produkten.
Der ÖkoWorld, die machen ja viel Werbung, ne? Die haben ja auch vor Börse vor 8 geworben, das kostet richtig Geld. Und das muss natürlich irgendwo herkommen, das Geld, ne, ist ja klar, also von den Anlegern, ne, weil die haben wahrscheinlich höhere Gebühren. Aber der Platow, der das macht, ist ja eine Koryphäe auch in der Branche, und der ist, wie du sagst, ein Vorreiter in dem Segment. Also das hat sich jetzt gelohnt, sich in das Unternehmen von ihm quasi zu investieren, vielleicht jetzt für dich als Profi nicht unbedingt in das Produkt, das er anbietet. Vielleicht nochmal eine kurze Zwischenfrage, bevor du auf die Dogs kommst, also was vielleicht nicht so gelaufen ist, auch würdest du sagen, strategisch gesehen, weil du eben gesagt hast, du hast das verdoppelt und dann hast du teilverkauft. Das ist also, um das vielleicht nochmal für alle auch zu wiederholen, Teil der Strategie. Ja, du sagst, eine Aktie verdoppelt sich, dann nehme ich Geld raus, um Gewinne zu sichern. Genau. Wie viel nimmst du da raus?
Ja, knapp die Hälfte. Also es hängt jetzt natürlich davon ab. Also bei BioNTech waren es ja sogar insgesamt 2 Kursverdopplungen. Da habe ich bei der ersten die Hälfte und bei der zweiten insgesamt dann nur noch ein Drittel rausgenommen. Okay. Weil man natürlich dann schon sagen kann, ich habe ja bereits den Gewinn so weit abgesichert, dass ich meinen Einstandswert, den kann ich gar nicht mehr verlieren. Mit dem Kurs kann eigentlich passieren, was will. Das macht einem natürlich ein bisschen locker. Ich bin jetzt auch niemand, der dann hinterher heult, so nach dem Motto, hätte ich noch mehr behalten, dann hätte ich jetzt natürlich auch noch mehr Zuwächse. Es gibt aber noch ein bisschen was anderes, und also ich mache es nie automatisiert. Also nichts läuft automatisiert, deswegen mag ich auch keinen Robo-Advisor. Es muss wirklich verhirnt werden. Und das heißt also, ich muss mir eigentlich eine zentrale Frage stellen. Ist dieser Kurszuwachs einem Trend geschuldet? Ja, jetzt haben wir zum Beispiel, wir haben im Moment so einen Nachhaltigkeitstrend, das sehe ich aber nicht unbedingt. Natürlich, wir haben einen Zwang zu nachhaltigem Verhalten, das ist ein Megatrend, dann schon. Aber nicht jeder Trend ist ein Megatrend. Und jetzt nehme ich mal ein anderes Beispiel, Sartorius Laborausstatter, habe ich auch Teilverkauf gemacht. Und da ein bisschen strenger sogar, weil ich gesagt habe, okay, dieses Geschäftsmodell wird auch langfristig sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Deswegen würde ich auch nie alles verkaufen und verramschen. Aber wenn ich dann erwarten kann, dass dieser Trend doch eine ganz besondere Dynamik, auch vielleicht eine kurzfristige Dynamik entfacht hat, wie es eben beispielsweise auch bei den Impfstoffaktien so der Fall war, die auch ansonsten nicht so viel noch im Portfolio haben. Und da gibt es große Unterschiede zwischen BioNTech und Pfizer zum Beispiel, oder CureVac damals und Pfizer, dann ist es sicherlich ratsam, dann die Hälfte rauszunehmen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber okay, dieser Ansatz, dass man tatsächlich Gewinne absichert, indem man einen Teil verkauft, das denke ich ist wirklich der goldene Mittelweg, wenn man vor der Frage steht, was soll ich jetzt machen? Ich habe ja so viel Gewinn. Manche sind dann zu zögerlich, bei Wasserstoffaktien zum Beispiel, haben sie einfach den Punkt völlig verpasst, dann ist man hinterher natürlich frustriert, wenn alle Gewinne wieder wegschmelzen. Und wieder andere sagen, nee, ich mache gar keinen Teilverkauf, weil ich muss ja dann so viel Steuern zahlen. Und das ist aber kein Argument, weil das habe ich dir auch vorhin gesagt, die Steuern muss ich ja sowieso dann irgendwann mal zahlen. Ich will ja langfristig Gewinne machen. Und wenn ich das so verteile über die Jahre, dann kann ich meine Freibeträge optimal ausnutzen. Und wenn es dann darüber hinausgeht, ja, dann habe ich eben einen Teil dieser Steuerpflicht ja schon auch gezahlt. Ja.
Okay, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil die Frage stelle ich mir persönlich auch. Ich weiß das ja von deiner Mutter auch und habe das auch beherzigt. Nutze auch da mal, verkauf mal was, wo nicht so gut, was nicht meinen Erwartungen entsprochen hat. Nicht nur, weil es gefallen ist, sondern weil ich eben andere Vorstellungen von dem Unternehmen habe. Das mache ich auch und setze dann die Steuerbeträge dann auch ein, die negativen, die du dann verrechnen kannst mit anderen Aktien. Ja. Also das ist schon strategisch, wie du sagst, du hast halt eine Strategie. Und dann nimmst du auch zur Kenntnis, dass es vielleicht noch weiterläuft und hätte Fahrradkette, hättest du ein bisschen mehr gekriegt. Ja. Aber eben, du hast ja was bei gedacht und es ist ja auch sehr erfolgreich. Also das finde ich wichtiger Hinweis. Aber nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Also die Performer haben wir besprochen. Gab es noch andere Performer, die wir noch vergessen haben, oder?
Ja, also natürlich, ich habe ein bisschen stärker auch ja in den Value-Bereich reingegriffen, nachdem ja schon im Februar, also es hat sich so übers Jahr 2021 abgezeichnet, dass dieser enorme Tech-Motor so ein bisschen ins Stottern gerät an der einen oder anderen Stelle. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt meine ganzen Technologieaktien, vor allem nicht die Gusen und die Großen und die Bärenstarken, rausschmeiß, sondern dass ich ein bisschen stärker vielleicht auch bei den Neukäufen, bei den Zukäufen mich im Bankenversicherungsbereich auch wieder einbringen. Das habe ich gemacht und da waren dann zum Jahresende und auch jetzt Beginn 2022 auch wirklich schöne Banken und Versicherungstitel dabei, ob das Bank of America, Bank of Canada oder Barclays war. Also eigentlich durch die Bank, selbst eine Allianz, die ich bei 180 ja nochmal nachgekauft hatte, hat sich jetzt wieder richtig schön entwickelt. Und die habe ich ja eigentlich jetzt nicht so als Rennpferd gedacht, sondern eher eben so als Fels in der Brandung. Und der ist ja auch ganz wichtig, wenn man jetzt ein bisschen ein größeres Depot auch hat. Also dieser ganze Value-Banken, Finanzen, Versicherungsbereich, der hat eigentlich auch relativ meine Erwartungen eher sogar schon übertroffen im Jahr 2021.
Gut, das war ja lange Zeit nicht relevant, dass man diese Titel investiert hat. Und damit sind wir eigentlich auch beim nächsten Themenblock, sage ich mal. Geht ja auch ein bisschen auf Ausblick auf das kommende Jahr, wie du dein Portfolio auch positionierst oder wie du die Märkte siehst. Und das Thema Zinsen ist natürlich das dominante Thema. Und die
Inflation. Ja, wobei ich nicht verschweigen will, dass ich auch ein bisschen Verluste. Also die gesamte Mannschaft war gut, aber ich habe natürlich auch schwache Einzelspieler, okay, die will ich überhaupt nicht unterm Tisch kehren. Ja.
Willst du drüber reden, wer Verluste das war? Gehabt. Du kannst es mir sagen.
Also ja, das waren einmal China-Aktien natürlich. Oh. Da war richtig übel. Also die sind natürlich, hat es mit den politischen Dingen zu tun, mit der Beeinflussung, mit der zusätzlichen zunehmenden Einflussnahme eigentlich auch der chinesischen Staatsführung, insbesondere Alibaba hat es ja zu spüren bekommen, aber eben auch andere Aktien und manche sind jetzt so ein ganz bisschen wieder dabei, sich zu erholen. Ich habe auch in China jetzt mein Investment nicht krass zurückgefahren. Ich habe Alibaba tatsächlich erst teilverkauft und dann ganz rausgenommen. Aber ich habe ja immer noch so fast 4%, 5% meines Depots ist China. Mhm. Und da habe ich schon langfristig immer noch Hoffnung, dass die Stärke der Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht sich auch irgendwann wieder auf den Kurs übertragen wird, weil im Moment sind die natürlich teilweise krass unterbewertet. Und das waren aber tatsächlich auch natürlich Rendite-Killer ein Stück weit, ja. Also dieser Anteil China hat schon ein bisschen Renditepunkte gekostet, auch beispielsweise im Bereich Windenergie. Bin ich nach wie vor sehr von überzeugt, dass wir da einen Ausbau brauchen und dass wir den auch in Angriff nehmen werden. Aber es sind halt vor allem so aktuelle Schwierigkeiten, die gestiegenen Rohstoff- und Baustoffpreise auch, um so einen Windpark zu bauen, in Kombination mit den Lieferkettenengpässen. Also die haben gerade praktisch so den kompletten Gegenwind in Anführungsstrichen aktuell. Und da habe ich jetzt aber sogar im Herbst noch mit Vestas sogar einen Zukauf gemacht, weil da bin ich wirklich überzeugt, dass das nur eine vorübergehende Schwächephase ist und dass sich da ein Investment langfristig lohnen wird.
Ja gut, aber was du beschreibst, ist ja auch, erklärt ja auch den Sinn der Diversifizierung. Ja, deshalb kaufst du nicht eine Aktie, sondern viele. Du beobachtest den Markt und das, was die Chinesen gemacht haben, das konnte ja keiner vorhersehen, ne, dass sie da so die regulatorischen Zügel angezogen haben und damit de facto eine Branche niedergestreckt haben. Ja, das kommt halt vor und es ist das Gleiche, wie du schreibst mit dem Wind. Also von daher, du auch interessant, du sagst, die Story ist intakt. Bei dem einen bleibe ich, bei dem anderen sage ich, habe ich nicht so viel Konfidenz. Es ist ja völlig fein, ne? Und ich würde es ja auch nicht jetzt als Loser-Sache betrachten. Ne? Man kann ja nicht immer alle gewinnen und deshalb macht man Diversifizierung. Aber ich sag mal so, das, wie ich eingangs schon sagte, das beherrschende Thema sind natürlich diese Inflationssorgen. Heute Morgen, Entschuldigung, habe ich gelesen, die Amerikaner haben 7% Inflation. Das ist ja immens. Ja. Und was ja, ja, Zinsanhebung in den USA ist klar, bei uns wird es diskutiert. Ich weiß nicht, wie siehst du es, aber ich denke, da kommen wir auch nicht drum rum. Und ist das auch der Grund, warum du dann die Positionierung in diese Banktitel vorgenommen hast, in Antizipierung von dieser Zinserhöhung?
Auf jeden Fall hängt es zusammen. Ist klar, die Banken können in so einem Umfeld natürlich wieder viel besser Geld verdienen. Bei der Inflation an sich, also zunächst mal ist ja Inflation erstmal ganz schlecht für diejenigen, die überhaupt nicht investiert sind. Also die größten Renditeverluste bzw. Wertverluste haben ja dann die Sparer, die irgendwie immer noch Geld so rumliegen haben. Ja, das verrottet
ja,
sozusagen.
Das verrottet. Ja, schmilzt was sich hin.
ich habe nicht so viel Angst vor der Inflation, ganz ehrlich. Also okay. Wir hatten ja jetzt jahrelang fast keine Preissteigerung, manchmal sogar schon so die Befürchtung, dass es Deflation geben könnte, wäre auch nicht so ganz schön. Was jetzt im Moment ist, 7% in den USA ist natürlich schon mal eine Nummer. In Deutschland waren die Inflationsraten im Dezember auch noch sehr hoch. Die werden sich jetzt vielleicht ein bisschen auf niedrigerem Niveau wieder einpendeln, weil wir ja diese Mehrwertsteuererhöhung dann nicht wieder haben, was ja jetzt so ein Einmaleffekt von 2021 war. Ja, ich denke schon, 3-4% so in den nächsten Jahren, mehr würde mich schon sehr wundern und so ein richtiges Schreckensszenario von Hyperinflation oder so male ich mir nicht aus. Wir haben natürlich hohe Staatsverschuldungen auf der ganzen Welt enorm zugenommen, aber wir haben trotzdem auch eine hohe Liquidität. Es ist immer noch so, dass ich davon ausgehe, dass selbst wenn es dann mal wieder Sparzinsen von 1-2% geben wird, dass auch das niemanden vom Hocker reißt, dass deswegen jetzt nicht massiv von Aktien in andere Assets-Klassen umgeschichtet wird. Also da bin ich relativ entspannt und klar, dadurch natürlich noch zunehmend, dass ich eben sage, ja, und wenn dann die Inflation wirklich doch ein bisschen stärker wird und es da vielleicht vorübergehend Schwierigkeiten in den Aktienmärkten geben könnte, ein Stück weit sind sie ja jetzt schon eingepreist, muss man ja auch sagen, ja gut, dann bin ich natürlich gut beraten, auch im Bankenbereich investiert zu sein und dann indirekt sogar ein Stück weit von der Inflation zu profitieren.
Mhm. Wie positionierst du jetzt da, wir haben es so ein bisschen anklingen lassen, dein Portfolio jetzt dann für das kommende Jahr? Ich meine, die Auswirkung Inflation ist klar, aber auch konjunkturell gesehen, ne, diese Covid-Geschichte, ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz klar, was sich das für alle möglichen Branchen dann entwickelt. Was ist so deine Aktion, die du tätigen möchtest oder deine Positionierung?
Genau, also eine Aktion war jetzt eben so ein bisschen die stärkere Konzentration in den Value-Bereich, auch in den Finanzsektor. Ansonsten lehne ich mich auch gerne mal wieder zurück und sage, das Depot ist bereits gut aufgestellt. Ich bin ja sehr, sehr weit, breit diversifiziert. Ich bin dann auch immer etwas behutsam bei allen Veränderungen. Also sag mal so 80% des Depots vom letzten Jahr habe ich nicht angerührt. Also das waren natürlich in dem einen Monat wieder ein bisschen mehr Verkauf, Gewinnabsicherung, dann an diesem 26. November, da hatte ich ja schon ein bisschen drauf gewartet, dass mal so ein Tag kommt, ja, dieser Black Friday, wo die Kurse mal 4, 5, 6% runtergehen, ja, schön, endlich mal wieder zukaufen, aber ich drehe ja da nicht durch, ich mache ja da nicht irgendwie Hexensabbat und reiß mein halbes Depot nieder. Das wäre auch wirklich unverantwortlich und es wäre auch von den ganzen Kosten, von den Spreadkosten und so weiter nicht sinnvoll. Also von daher, so viel mache ich nicht. Ich schaue natürlich schon regional beispielsweise, wo könnte ich mich noch ein bisschen stärker in der breiten Steuerung aufstellen, dass ich nicht so sehr mich abhängig mache nur von Nordamerika. Das ist natürlich der Wachstumsmotor, wird es auch in den nächsten Jahren bleiben. Aber zum Beispiel dieses stärkere Engagement in Indien hat sich jetzt zuletzt schon auch ein bisschen ausbezahlt. Da sollte man nicht unterschätzen, was da beispielsweise im IT-Bereich alles passiert, wie wirtschaftsstark Indien auch in den nächsten Jahren werden kann, wie viel Potenzial dort herrscht. Möglicherweise wird man das in ein paar Jahren auch von Vietnam sagen können. Selbst diesen ganz vorsichtigen Modernisierungskurs in Saudi-Arabien verfolge ich und bin da jetzt mit einem ersten kleinen ETF mal mit drin. Auch dort wissen die Ölscheiß natürlich, dass der jetzige Reichtum, und der ist ja immens, dass der sozusagen auf Sand gebaut ist und dass sie langfristig auch...
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau. Da geht es auch um Nachhaltigkeit, da geht es jetzt auch um solare Energiegewinnung, um ökologischen Wohnungsbau und so weiter und so fort. Also die Fragestellungen sind andere und das sollte man zumindest, denke ich, mit im Blick behalten und da möglichst immer den Blick auch weit über den Tellerrand hinaus richten. Ja, regional und dann, klar, wenn man jetzt noch zu den Branchen geht, in den Nebenwerten kann man immer auch mal was finden. Also Scale und MXS habe ich ja schon angesprochen. Da ist neben ÖkoWorld zum Beispiel auch eine Umweltbank oder Lloyd-Fonds. Da sind wir schon wieder in dem Bereich nachhaltige nachhaltiger Finanzsektor. Also diversifizieren, soweit es geht, regional nach Branchen, auch nach Unternehmensgrößen. Und
aber da war jetzt schon ganz viel Input, was du uns geliefert hast. Also ich fand das interessant, was du sagst zu Saudi-Arabien. In meinem Winterurlaub habe ich auch ein paar kennengelernt aus Saudi-Arabien. Es war ganz interessant, wenn du die Menschen dann natürlich triffst. Die Diskussion erspare ich. Es war eine sehr angenehme Begegnung, aber es waren halt sehr moderne und sehr wohlhabende Saudis. Ich glaube, die anderen triffst du wahrscheinlich auch nicht. Oder gibt's ja auch andere, die nicht reich sind. Aber interessant, dass du sagst, dass du dich dort engagierst. Das ist die Frage, wie macht man das? Ja, also ich könnte mir, du hast ja auch einige ETFs gekauft. Ich denke, dass das über einen ETF abdeckst, auch Indien? Oder kaufst du da Einzeltitel?
Ja, das Schöne ist, der ETF ist der erste Schritt sozusagen in eine neue Welt. Und wenn du einen ETF hast, dann guckst du dir natürlich auch den Factsheet an, dann guckst du dir auch die Zusammensetzung an. Und so war es bei Indien zum Beispiel. Mich hat jetzt nicht der Rohstoffbereich besonders interessiert, der Bankenbereich vielleicht schon ein bisschen mehr, aber vor allem der Technologiebereich. Und da war dann eine Firma, die heißt Infosys. Ich weiß gar nicht, wie viel über 100.000 Mitarbeiter die haben, mit wie viel DAX-Konzernen die zusammenarbeiten. Großartig. Und dann habe ich mir dieses Unternehmen angeschaut, dann habe ich mir Aktien gekauft, dann konnte man virtuell an der Hauptversammlung teilnehmen. Das habe ich gemacht und war dann überrascht, wie gepflegt Englisch dort gesprochen wird, dass sogar ich es verstehe. Also oder beim ganz anderes Thema, aber es ist auch interessant, Switzerland ETF. Mhm. Und dann guckst du da rein und dann siehst du, ach, da ist ja Lind und Sprüngli zum Beispiel drin. Die Aktie, die könnte ich mir jetzt so nicht geschwind aus dem Portemonnaie kaufen. Aber ja, und dann hast du natürlich über den ETF, also die Mühe mache ich mir dann schon, dass ich mir immer ein bisschen Zeit nehme und genau hinschaue, was ist denn da eigentlich drin in dieser Packung. So kommt man dann doch zu der einen oder anderen, zu dem einen oder anderen Unternehmen eben und befasst sich dann damit. Mhm. Und ich denke,
und auch eine Investment-Idee, nochmal eine neue, ne?
Ja, es ist ein super Einstieg. Und ich bin mir auch nie zu schade für ETFs. Also die ganz zu Beginn eines Depotaufbaus würde ich es jedem empfehlen, die ETFs stark mit einzubeziehen. Und wenn man dann, so wie ich, schon ein sehr stark diversifiziertes Depot hat, dann sind sie immer noch geeignet, eben um noch weiter zu diversifizieren, aber auch beispielsweise, um in einer Rücksetzersituation auch ganz schnell zukaufen zu können und das dann wieder so anzugehen, dass nicht wieder die Architektur des Depots zu stark vielleicht aus der Balance gerät.
Okay, interessant. Also ETFs werden ja auch von Profi-Anlegern eingesetzt. Also die Fondsgesellschaften selber kaufen ja auch Fonds, also nicht von den Aktiven. Also es ist ja kein, muss man ja nicht verteufeln, ne? Dafür gibt es das ja, sondern es macht es für dich jetzt auch für deine Strategie auch oft leichter in der Umsetzung. Und so ist das für manche Profi-Investoren eben auch. Ich würde gerne nochmal zwei Sachen kurz aufgreifen, weil unsere Hörerinnen das vielleicht nicht so kennen. Das sind Scale-Index erwähnt und MXS. Vielleicht erläuterst du noch mal kurz, um was es sich da genau handelt, weil das ist ja jetzt nicht der Dow Jones und der DAX. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
Das ist die Frankfurter Börse und die Börse München. Und die haben praktisch für den, früher gab es ja Prime und Entry Standard, und die haben jetzt praktisch für junge Unternehmen, die es einfach vielleicht abschreckend fänden, sich jetzt direkt an der Börse zu platzieren, dass man für die etwas, die Hürden etwas runtersetzt. Also die müssen natürlich schon Geschäftsberichte und alles Mögliche abgeben und ablegen und werden da auch überprüft, aber eben auf einem etwas niedrigeren Niveau. Und da sind eben kleine Unternehmen, familiengeführte Unternehmen auch zu finden, die durchaus sehr spannend sein können. Und ich bin auf diesen Scale und auf den MXS natürlich auch über Beate gestoßen. Also die hat das so ein bisschen als Jagdrevier für Nebenwerte auch genutzt. Ah. Aber ich sage jetzt auch gleich dazu, also für Fortgeschrittene, also ich würde jetzt nicht meine ersten Aktien aus diesen Indizes rausnehmen, weil da gibt's natürlich unter den Kursraketen natürlich auch im gleichen Index dann solche Werte, die massiv abstürzen können, und die Volatilität ist dann nochmal viel stärker ausgeprägt. Das, also das muss man einfach wissen. Auch eine Umweltbank, ich meine, das ist ein Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern. Wenn da irgendeine Nachricht kommt oder irgendwas, irgendein Investment vielleicht nicht ganz so wie erwartet läuft, dann geht halt mal der Kurs 20% runter an einem Tag. Also das passiert. Ja. Und das muss man dann schon, das sage ich einfach gerne auch dazu, wie ich sowieso auch immer sage, jede Anlegerin muss ja auch immer vorher genau prüfen, was sie eben mit Aktien macht, und dass es natürlich immer auch riskant ist, aber langfristig sage ich an der Stelle auch gerne nochmal, natürlich mehr oder weniger sogar alternativlos.
Ja, aber ich meine, du bist ja Profi. Du machst das ja den ganzen Tag. Und das ist ja der Punkt. Ja, wenn jemand wie du den ganzen Tag damit sich beschäftigt, dann suchst du neue Ideen, dann hast du eine Strategie und dann machst du das. Und die meisten unserer Hörerinnen sind halt Frauen, die arbeiten, die sonstige Dinge tun. Und das ist ein Teil ihres Lebens. Und da haben wir jetzt nicht 24/7 Zeit, uns darum zu kümmern, was im Scale 30 Index wieder abgeht. Und von daher hören wir ja auch dir heute zu, um zu erfahren, was jemand wie du damit, wie jemand wie du das machst. Ich habe geschaut, ich habe das nämlich nochmal selber nachgeschlagen und habe gesehen, dass die Spielvereinigung Unterhaching hier bei uns in München, das ist ja auch so ein Sport, also Fußballverein, die sind auch an dieser Börse gelistet. Also dann, ich glaube, das gibt schon mal so einen Eindruck, wie volatil das sein kann, wenn so ein kleiner Verein da gelistet ist. Fand ich ganz spannend. Aber gut, ich glaube, da haben wir schon sehr, sehr viel Input von dir bekommen. Das heißt, Du setzt ein bisschen mehr auf Value, du guckst aber auch weiter nach neuen Ideen, wo die Zukunftstrends liegen, Indien, Saudi-Arabien, die Schweiz hast du dir angeschaut und suchst nach neuen Perlen. Das sind so deine Neupositionierung, ansonsten bleibt das Portfolio so ein bisschen, wie es aufgestellt ist. Du, wir hatten es jetzt das auch jetzt schon mehrfach anklingen lassen, du bist ja ein großer Fan auch von nachhaltigen Titeln, hast sehr viele im Portfolio. Erzähl doch mal ein bisschen, was so da deine aktuellen Favoriten sind. Ich habe gesehen, du hast auch einige nachhaltige ETFs. Da stellt sich vielleicht ja auch die Frage, viele fragen sich, sind die nachhaltig genug? Vielleicht kannst du auch da deine Einschätzung teilen mit uns.
Also fangen wir mal mit den Aktien an und vielleicht auch nochmal mit einer kleinen aus dem Nebenwertebereich. Also MXS ist, ich habe das übrigens alles auch in meinem Buch, die besten Aktien findet man nicht im DAX, beschrieben. Beate hatte das in ihren Büchern auch immer schon drin. MXS ist von der Börse München und Scale eben von der Börse Frankfurt. Und diese Abo Wind ist zum Beispiel so ein kleiner deutscher Windkraftbetreiber. Der hat übrigens letztes Jahr auch richtig gut performt. Also die kleinen Unternehmen, an denen vielleicht auch sogar die beteiligten Menschen im Umfeld dieser Windanlage, die da wohnen, selber beteiligt sind, die haben vielleicht da einfach auch einen größeren Zuspruch und auf jeden Fall von der Entwicklung her war das hier eine schöne Aktie. Die Vestas habe ich, wie gesagt, nachdem sie so stark unter Druck geraten ist vom Kurs, jetzt einfach zugekauft als langfristiges Engagement. Dann haben wir natürlich im Bereich regenerative Energien den Wasserstoffsektor. Da hatte ich ja damals nach den extrem hohen Kursgewinnen mit Teilverkäufen Gewinne abgesichert. Da bin ich aber nicht ganz raus. Ja, ich habe ja mein Anfangsinvest immer noch drin. Dann gibt's im Bereich Biokraftstoffe, die wir jetzt in der Übergangszeit brauchen, auch einen Nebenwert, Verbio, der ganz spannend ist. Also Kraftstoffherstellung eben nachhaltig ist möglich. Ist nicht ganz unumstritten, ist auf jeden Fall als Brückentechnologie unverzichtbar. Im Energiebereich, allein wenn wir da noch weitermachen würden, ich finde die 2G Energy nach wie vor spannend, dezentrale Energiespeicherung gekoppelt, ja, mit Kraft-Wärme. Also das ist auch ein spannender Ansatz. Über die Finanzdienstleister haben wir ja schon gesprochen, Umweltbank, ÖkoWorld. Recycling ist ein Thema, dass ich eben auch denke, dass das eine sehr wichtige Rolle spielen wird, künftig vielleicht noch nicht so stark im Fokus vieler Anleger ist, wie jetzt beispielsweise Cloud Computing oder sowas. Ich finde Recycling, da gibt's auch einen schönen ETF von der BNP Paribas, eben so dieses Kreislaufwirtschaft. Dann haben wir natürlich
bei dem Recycling. Das finde ich auch ein spannendes Thema. Die Frage ist, inwieweit man damit auch wirklich gut Geld verdienen kann, weil ich stelle mir vor, dass die Hürden, um das Recycling effektiv zu betreiben, teuer sind.
Das ist richtig. Also ich habe mit Umicore zum Beispiel da einen Titel gehabt, die jetzt auch so, das ist eigentlich, kommen so aus der Ecke Spezialchemie, haben aber eben unter anderem im Portfolio und sind da auch ziemlich auch Pioniere in diesem Bereich, wie man mit diesen ganzen vielen Akkus von den E-Autos später umgeht. Also wenn die alle auf dem Müll landen, um Gottes Willen, ja, dafür braucht's Recycling-Lösungen. Und da ist Umicore sehr engagiert. Und deswegen habe ich mir da auch Aktien gekauft. Und die sind jetzt aber tatsächlich nicht gut gelaufen. Ja. Bei diesem Recycling-ETF, der ist relativ gut gelaufen, aber der ist jetzt auch wieder, da muss man genau reinschauen, da ist auch Arubis zum Beispiel drin, da geht es um Kupferrückgewinnung, aber die machen eben auch wieder im chemischen Bereich andere Dinge, wo jetzt vielleicht auch jemand, der die Nachhaltigkeitskriterien sehr eng auslegt, sagen würde, ja, das ist vielleicht nicht ganz das passende Produkt für mich. Also das muss man immer ein bisschen genauer dahinter schauen, aber ich glaube, Recycling so als Thema ist auf jeden Fall wichtig.
Spannend, ja.
Und irgendwann werden natürlich immer, wenn der Druck zunimmt und wenn man sich auch überlegt, ja, wenn wir unsere Handys irgendwo wegschmeißen, da ist Gold drin, da sind seltene Erden drin, da sind viele Metalle drin, Edelmetalle, die man im Idealfall eben hier professionell recyceln sollte und nicht von irgendwelchen möglicherweise Kindern in afrikanischen Hinterhöfen oder Müllhalden mit irgendeinem Bunsenbrenner. Mhm. Also da denke ich, ist es ganz arg wichtig, gerade auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten in diesem Bereich auch stärker aktiv zu werden. Und gerade so ein rohstoffarmes Land wie Deutschland müsste da eigentlich auch jetzt schon einen Schritt weiter sein. Aber wie gesagt, als Anlageidee ist es, glaube ich, nach wie vor sicher sinnvoll. Dann, klar, was richtig gut gelaufen ist letztes Jahr, war auch so dieser Bereich Transport, ökologische Fortbewegungsmittel. Mhm. Also ich bin sowieso jemand, der ja sehr, sehr gerne mit der Bahn verreist. Und mich hat es dann von Anfang an fasziniert, auch in Nordamerika. Da gab es ja sowieso seit jeher schon immer viele Bahnaktien. Und mit der Union Pacific habe ich da mein Investment begonnen und habe es dann mit der Canadian National Railway fortgeführt. Und dann gab es da jetzt auch noch so eine Übernahme von der Kansas City Southern. Und das hat einfach den Bahnenauftrieb gegeben. Da wird jetzt also praktisch konzipiert eine Bahnverbindung von Kanada durch die USA durch bis runter nach Mexiko.
Oh, cool.
Ja, geht natürlich in erster Linie hier um den Güterverkehr, also Personenverkehr mit Zügen in den USA ist immer noch absolut was
außergewöhnliches. Wird nicht so angenommen, ne?
Noch nicht, aber auch da sehe ich eigentlich schon langfristig auch viel Potenzial.
Ja gut, die Amis fliegen halt gerne, das sind ja auch immense Entfernungen dort, ne? Das ist, ja, obwohl es gibt ja auch den Orient Express, ne? Den haben sie ja auch.
Ja, und es gibt auch wieder Nachtzüge. Also ich bin selber mit meiner Familie mal mit dem Nachtzug nach Venedig verreist.
Hast du das gemacht? Würde ich auch mal ausprobieren. Wie war das?
Ja, von München. Macht halt jetzt die österreichische Bahn, also Deutschland selber hat ja die Nachtzüge eingestellt. Es soll auch demnächst eine Nachtzugverbindung geben von Basel aus, also deutsche Grenze, bis nach Barcelona. Also da bin ich dann auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, weil klar, wir wollen reisen, wir wollen auch Reisen jetzt nachholen und mit der Bahn, man darf sich natürlich auch nicht einbilden, die würde jetzt gar keine Energie verbrauchen, das stimmt natürlich nicht, es ist auch ein gewisser CO2-Ausstoß, aber man kann natürlich den Strom auch sauber produzieren und dann ist es auf jeden Fall im Vergleich zum Flugzeug eine erhebliche Entlastung. Also das ist auf jeden Fall auch ein Bereich, der auch eine schöne Schnittmenge aus wirklich substanzstarken Value-Aktien, also Warren Buffett ist selber Union Pacific-Fan, geoutetermaßen, und weil das einfach ein Unternehmen ist, was sowieso immer schon recht renditestark war. Mhm. Ja, bei den ETFs, da ist es schwierig, genau, da gibt es diesen Begriff ESG, also Environment, Umweltschutz, dann diese sozialen Aspekte und eben auch die gute oder eben weniger gute Unternehmensführung, Governance. Etwas strenger ist, wenn man einen ETF kauft, und das wäre jetzt auch mein Tipp, dass man auf dieses Kürzel SRI achtet. Also SRI ist eben dieses socially responsible. Also da geht dann einerseits, wird Nachhaltigkeit etwas strenger ausgelegt. Also nicht nur so nach dem Motto, machen kein Tabak, kein Alkohol, keine Drogen. Ansonsten dürfen sie eigentlich alle durch diesen Screening durch, sondern dass wirklich positiv auch eben ein Ranking erfolgt, dass man sagt, die müssen sich in irgendeiner Form für Nachhaltigkeit einsetzen als Unternehmen, um dieses Label sozusagen zu bekommen und eben darüber hinaus auch für soziale Gerechtigkeit sorgen. Und wenn man das beispielsweise vom MSCI World mal ausgeht mit diesen 1600 Aktien, dann wäre so ein ESG-screened ETF, sähe dann so aus, dass dann von den 1600 halt 120 oder so rausfliegen und alle anderen eigentlich noch immer drin bleiben. Und wenn man jetzt dieses etwas strengere Label SRI anwendet, dann fliegen halt schon weit mehr als die Hälfte raus.
Okay, und von daher bist du dann happy mit, dann nimmst du das auch als ETF?
Dann nehme ich den SRI und den habe ich auch. Einmal, den gibt es auch wieder in der Kombination eines ACWIs, also All Country World Index. Das ist sozusagen die einfachste Möglichkeit zu diversifizieren. Dann ist eben praktisch schon so eine Mischung aus dem MSCI World und den Emerging Markets, die da eben auch noch mit drin stecken. Und das, wie gesagt, nochmal mit dem SRI-Label. ist eine schöne Möglichkeit. Was dann eigentlich noch fehlt, wenn man sich ganz mit ETFs diversifizieren will, das wären dann eben noch die Small Caps, also dass man speziell auch kleinere Unternehmen mit berücksichtigt. Aber auch dafür gibt es ja einen entsprechenden ETF.
Ganz genau. Dieser All Country World, ist das ein MSCI-Index? Oder es gibt ja mehr an, ja. Wir reden immer von MSCI, als ob es das der einzige wäre. Es gibt ja noch ganz viele andere Häuser. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber gut, die sind halt am bekanntesten dafür, dass wir sie machen. Ich sehe schon, Uwe, das war schon sehr, sehr viel Info. Vielen Dank, dass du das so offen mit uns geteilt hast. Du warst auch so freundlich und hast uns teilweise die Kennziffern genannt, sodass ich die Kollegin bitte, dass sie das auch in die Shownotes mit integriert, sodass wir haben ja öfter Fragen, ob man das nochmal nachlesen kann für sich selbst. Das werden wir dann auch machen. Ja, dann sind wir mal gespannt, was 2022 bringt. Ist ja ein bisschen turbulenter angelaufen. Also es bleibt spannend.
Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben ja volle Auftragsbücher und wir können sie nicht abarbeiten wegen der Lieferkettenengpässe und vielleicht auch jetzt nochmal kurz wegen der Omikron-Variante, wenn dann mehrere Menschen gleichzeitig möglicherweise auch nicht zur Arbeit kommen. Aber ich sage ganz ehrlich, wie sähe es denn aus, wenn wir jetzt leere Auftragsbücher hätten und alle Ersatzteile wären vor Ort? Das wäre eine viel, viel schlechtere Ausgangslage. Also ich sehe das wirklich positiv. Letztlich blicke ich auf das Jahr positiv. Ich denke erstens mal, Omikron hat ein bisschen den Schrecken verloren. Die Tatsache, dass sich jetzt jeder Zweite demnächst infiziert, sehe ich auch nicht ganz so groß mit Sorge, wenn man nicht wirklich ernsthaft krank wird.
Ja, wenn man geimpft ist vor allen Dingen.
Dann, so. Also, und vielleicht haben wir dann doch auch schon dieses Jahr eine gewisse Entspannung auch auf der Corona-Front. Und dann haben wir im Prinzip also dieses doppelte Nachholen. Einerseits, ja, wir lassen dann unser Geld auch mal wieder ein bisschen lockerer vielleicht, wenn wir die Möglichkeit haben, etwas Konsum nachzuholen, auch etwas entgangene Freuden wieder nachzuholen. Wir fliegen dann vielleicht nicht, sondern verreisen mit dem Zug, aber wir werden verreisen, wir werden kulturelle Angebote wieder in Anspruch nehmen. Ich denke, das wird einen konjunkturellen Auftrieb geben und dann ist es auch mit der Inflation nicht ganz so schlimm. Das wird die zwar auch noch ein bisschen anfeuern, aber wenn dann der Aufschwung wirklich, der wirtschaftliche Aufschwung in voller Kraft kommt, das war ja letztes Jahr noch so ein bisschen angezogene Handbremse, dann werden die Aktienmärkte das entsprechend auch wieder mit aufnehmen. Und ja, dann können wir vielleicht auch in diesem Jahr nochmal mit einem guten Jahr rechnen.
Das ist doch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Wir sind Optimisten und wir bleiben Optimisten. Und von daher, ich sehe das ähnlich wie du. Wir gucken da mal zuversichtlich rein. Portfolio gut aufgestellt, diversifiziert, ist alles richtig gemacht. Und dann können wir auch zuversichtlich ins kommende Jahr blicken. Vielen Dank, lieber Uwe, für deine Zeit. Wir hören uns auf jeden Fall in diesem Forum in Bälde wieder. Jetzt bleibt mir erst nochmal, dir nochmal einen schönen Tag zu wünschen. Und wer weitere Infos braucht, weiß ja, ihr kennt unsere Homepage, unseren Newsletter, solltet ihr dringend abonnieren, damit ihr immer über neuesten Sachen informiert seid, auch wenn der Uwe wieder bei uns auftritt. Wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao.